Heute steht im Losungsbüchlein das Wort, ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Und es ist besonders schön, wenn wir in einer so großen Zahl zusammen sind und nicht alleine nur singen, sondern miteinander einstimmen und das große Lob Gottes singen. Wir wollen das miteinander tun. Und das Lied singen tut mir auf die schöne Pforte 129. Wir singen die ersten beiden Verse und die beiden letzten, 1 und 2 und 5 und 6. Ewiger Gott, unser himmlischer Vater, wir wollen dir heute Morgen Dank sagen, auch für das Geschenk dieses freien Tages, dieses Ruhetages. Und wir möchten dich bitten, dass du auch jetzt in dieser Stunde uns erquickst. Du weißt, was jeder von uns braucht und mit welcher Last jeder von uns hergekommen ist. Du weißt, was manche unter uns bedrückt und was sie an Lasten zu schleppen haben. Wir wollen bei dir zuerst ablegen und loslassen und hergeben. Es ist so viel, was zwischen dir und uns in Unordnung ist. Darum reinige uns, Herr, reinige unsere Lippen, dass wir dein Lob richtig singen können, und reinige unsere Ohren, dass wir deine Stimme überhaupt vernehmen. Und dann reinige unsere Herzen, dass wir gehorsam werden und dass wir dein Wort umsetzen können in die Tat und in die Praxis. Wir möchten dich bitten, dass du keinen von uns lässt, den du nicht ganz tief anredest heute Morgen. Und wir wollen dir jetzt in der Stille auch all das sagen und bekennen, was uns bedrückt und bewegt. Du bist nahe, Herr, allen, die dich anrufen, allen, die dich mit Ernst anrufen. Amen. Lesen aus dem 2. Mosebuch, Kapitel 16, von der Speisung mit Manna in der Wüste. 2. Mose 16, Vers 1 bis 16. Von Elim zogen die Israeliten aus und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tag des 2. Monats, nachdem sie von Ägypten ausgezogen waren. Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wider Mose und Aaron in der Wüste. Und sie sprachen: Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot, die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich's prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht. Am 6. Tag aber wird's geschehen, wenn sie zubereiten, was sie einbringen, dass es doppelt so viel sein wird, wie sie sonst täglich sammeln. Mose und Aaron sprachen zu ganz Israel: Am Abend sollt ihr inne werden, dass euch der Herr aus Ägyptenland geführt hat, und am Morgen werdet ihr des Herrn Herrlichkeit sehen, denn er hat euer Murren wider den Herrn gehört. Was sind wir, dass ihr wider uns murrt? Weiter sprach Mose: Der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot die Fülle, weil der Herr euer Murren gehört hat, womit ihr wider ihn gemurrt habt. Denn was sind wir? Euer Murren ist nicht wider uns, sondern wider den Herrn. Und Mose sprach zu Aaron: Sage der ganzen Gemeinde der Israeliten, kommt herbei vor den Herrn, denn er hat euer Murren gehört. Und als Aaron noch redete zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, wandten sie sich zur Wüste hin. Und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erschien in der Wolke. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sage ihnen, gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden, und ihr sollt inne werden, dass ich der Herr, euer Gott bin. Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag Tau rings um das Lager. Und als der Tau weg war, siehe, da lag's in der Wüste rund und klein wie Reif auf der Erde. Und als es die Israeliten sahen, sprachen sie untereinander: Man, hu, denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen: Es ist das Brot, das der Herr euch zu essen gegeben hat. Und singen wir das Lied Schönster Herr Jesu 487.
Thank you.
hoffe, dass Sie das wenigstens in Ihrem Urlaub erfahren haben oder noch erfahren, dass nicht der Escorial in Spanien oder der Big Ben in London oder der Markusplatz in Venedig unser Sehnen erfüllen kann, auch nicht die Costa Brava und nicht Eigermönch und Jungfrau, sondern dass dieses Wort Jesu Leben ist, dass er uns sagt und dass er uns gibt. Wir haben als Predigtext heute Johannes 6, Vers 30 bis 36. Johannes 6, Vers 30 bis 36. Es geht voraus, die Speisung der 5000. Und der Evangelist Johannes hat uns ja die vielfältigen Gespräche aufgezeichnet, die sich an dieses Wunder angeschlossen haben. Sie kennen das ja, wie das so geht, wenn man solche tiefen Erlebnisse hat. Und wie dann die Fragen erst aufbrechen. Und so war es auch damals, und aus diesem großen und eindrücklichen Gespräch Jesu mit den zweifelnden Menschen ist dieser Abschnitt herausgegriffen. Da sprachen die Leute zu Jesus: Was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, wie geschrieben steht. Er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns allezeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich nicht gesehen und glaubt doch nicht. Liebe Gemeinde, es war spät in der Nacht. Wir saßen zusammen mit jungen Studenten und waren so ins Gespräch vertieft, waren im Eifer, hin und her ging es. Und es waren ehrliche und offene junge Leute mit ihren kritischen Fragen und Einwänden. Stellten sie sich dem Anspruch Jesu und sie drückten ihre Bewunderung aus für Jesus, für seinen Lebensstil, für seinen Einsatz und seine Hingabe. Sie sprachen von der Bergpredigt und von vielem anderen. Und da war es nach einer Zeit dann an mir, dass ich sagte: So, und wer von euch ist jetzt bereit, sich mit Haut und Haar Jesus zu verschreiben? Da ging nach einer kurzen Pause des Zögerns ein großer Protest los. Nein, das können wir nicht. Also unsere Zweifel und Fragen sind überhaupt noch nicht beseitigt. Womit können Sie eigentlich beweisen, dass Jesus wirklich der Christus ist? Könnte ja auch irgend so ein Religionsstifter sein wie Mohammed und sonst andere. Und da sagt einer: Ich wäre vielleicht bereit, mich ganz gehorsam unter die Worte Jesu zu stellen. Und ich spürte in diesem Augenblick, dass er eine Rechnung auftat. So merkte, in meinem Leben müsste viel anders laufen. Und er war bereit, diesen Preis zu zahlen. Aber er sagt: Eins will ich haben. Ich will einen Beweis haben. Was für ein Beweis? Sagt, wenn ich irgendetwas erleben würde, wo Jesus seine Macht demonstrieren würde, irgendein Wunder, ich habe in meinem Leben viele solcher Gespräche geführt und sie sind alle so geendet. Und an dieser Stelle konnte man sie nur abbrechen. Denn meist erfüllt Jesus diese Bitte nicht. habe solche Gespräche sogar noch geführt im Angesicht des Todes an Krankenbetten, wo schwer kranke, zweifelnde Menschen noch einmal die Frage stellten, ist das wirklich wahr? Und dann sagten sie, aber ich kann nicht glauben, wenn ich irgendwo so ein Erlebnis hätte wie Paulus vor Damaskus, irgend so ein Licht, das über mir leuchtet, vielleicht würde ich auch glauben. Aber so? Ich kann nicht glauben. Und das ist nicht nur ein Vorbehalt, den Menschen heute, am Ende des 20. Jahrhunderts, gegenüber Christus haben, sondern das geht durch die Jahrtausende. Und da sind wir mitten in unserem Bibelabschnitt. Mein erster Punkt: Einzelne Erlebnisse sind nicht tragfest. Den Vorschlag machten damals die Zuhörer Jesu auch. Gib uns doch ein Zeichen. Gib uns etwas, auf das wir uns stützen können. Ich verstehe diese Leute so. Ich weiß nicht, wie oft ich auch so gedacht habe. Jesus, du musst mir doch jetzt irgendeine Stütze geben, ein Geländer, auf das ich mich stützen kann und damit mein Glaube wirklich festen Halt hat. Gib mir doch etwas, was ich in die Hand nehmen kann, ein Pfand, etwas, was man fassen und sehen kann. Und oft, wenn ich in eine Konfirmandenstunde reingehe, dann denke ich, Herr, jetzt müsstest du mir was mitgeben, was ich vor den jungen Leuten zeigen könnte, dass die in Atem hält und in Bann schlägt. Das müsst ihr haben. Was ist das für ein Zeichen, das du tust? Sie setzen gleich hinzu, da im Vers 30, damit wir sehen und dir glauben. Wir möchten gerne glauben. Sie meinen es aufrichtig. Wir sind bereit. Ich bin überzeugt, dass 99% der Menschen heute bereit wären, an Jesus wirklich fest zu glauben, wenn sie ein solches Zeichen hätten. Und wir müssen sagen, es ist berechtigt, dass sie so sprechen. Denn schließlich kann man ja heutzutage jedem Scharlatan aufsitzen. Es gibt ja so viele, die einem irgendwas ein X für ein UFO machen, die einen blenden mit ein paar dummen Sprüchen. Wir werden ja jeden Tag vernarrt. Wie viel der Nachrichten, die wir lesen und hören, sind gefälscht? Wir möchten es doch wissen, wenn es um diese großen Dinge des ewigen Lebens geht, ob das wahr ist. Und darum verstehe ich diese Bitte. Gebt mir doch etwas, ein Zeichen. Ich will keinen Verführern aufsitzen. Aber eigentlich ist merkwürdig, dass diese Leute gerade um ein Zeichen bitten. Sie hatten doch eben ein Zeichen erlebt. Es war doch gerade wenige Stunden vorher gewesen, dass Jesus 5000 Menschen mit wenigen Broten und Fischen gespeist hatte. Ja, was wollen sie jetzt eigentlich noch? Besser hätten sie gar nicht sagen können, dass alle großen Wunder Gottes keinen tragfesten Grund für den Glauben abgeben. Ist Ihnen das überhaupt bewusst? Und wenn Sie heute eine Totenauferweckung erleben, sie kann kein tragfester Grund für Ihren Glauben sein. Wie war das denn damals bei den Leuten? Ging dieses Wunder so spurlos an ihnen vorüber? Bestimmt nicht. Wir hören ja genau im Anschluss an dieses Wunder in den ersten Versen, wie sie Jesus nachgelaufen sind durch die ganze Nacht und Jesus gesucht haben. War das nicht Glauben, dass sie sich an ihn hinklammern wollten? Nein, sagt Jesus. Es war vielleicht Begeisterung. Ein wenig Sehnsucht, Anhänglichkeit, Sympathie, was das alles auch sein kann. Wir müssen ganz arg aufpassen, dass wir heute nicht solche Strömungen und Bewegungen, die hier und da auch sein mögen im Christentum, verwechseln mit Glauben und Nachfolge. Auch wenn Tausende und Abertausende Jesus nachlaufen, sind Bewegungen auf Zeit. Und Jesus hat sich bewusst verborgen, weil er in dieser ersten Begeisterung diesen Menschen nicht gegenübertreten will. Und nach wenigen Stunden war das verflogen. Und Sie kennen das doch aus Ihrem Leben auch. Damals, als Sie im Krankenhaus waren, erinnern Sie sich noch?
Und als sie gebetet haben, Herr, wenn du mich noch einmal heimkehren lässt und wenn du mich noch einmal gesund machst, dann möchte ich aber dir ganz dienen. Und was ist denn draus geworden? Das hat mich als junger Mensch tief geschockt, wie ich erlebt habe, als damals die vielen Männer aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekommen sind und wie sie von einem Eifer für Gott erfüllt waren. Und dann erzählten sie, wie sie im Gefangenenlager ein Gelübde abgelegt hätten. Ich habe nur einen gefunden, von dem ich weiß, dass er sein Gelübde bis zum heutigen Tag gehalten hat. Ein junger 20-jähriger Soldat von damals, aus der russischen Kriegsgefangenschaft. Von allen anderen weiß ich, wie sie es vergessen haben. Weil die Wunder keinen tragfesten Grund für den Glauben abgeben. Und jetzt muss ich es noch einmal ganz deutlich sagen, damit wir es nicht verwechseln. Ich erlebe jeden Tag eine Fülle mir unbegreiflicher Wunder. Ich erlebe Gebetserhörungen, dass mir Hören und Sehen vergeht. Aber sie sind nie die Grundlage meines Glaubens. Ich bin überzeugt, dass jeder glaubende Mensch viele unbegreiflich große Wunder Gottes erlebt. Gewaltige Wunder. Wunder, wo man nur staunen kann und niederfallen und Gott anbeten. Aber sie sind nicht Zeichen, die zum Glauben führen, sondern sie sind Bestätigungen, die vielleicht nachfolgen dem, der glaubt. Und darum hat Jesus auch die Zeichen verweigert. Diese Leute sprechen von dem Manna. Und sie sagen, damals hat doch auch Mose ein Zeichen gegeben. Jesus, misst dich mal an Mose. Und Jesus weist sie darauf hin, dass sie die Bibel falsch zitieren. Es war ja nicht Mose. Sie haben es doch vorhin wieder gehört im Wortlaut des 2. Mose 16, wo es da heißt, die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Nein, sie hatten ja die Herrlichkeit Gottes gar nicht richtig begriffen. Sie sahen nur das Brot und stürzten sich mit Heißhunger drauf. Und dann war es wieder vergessen. Und dann murrten sie wieder Gott. Nach wenigen Tagen kam die alte Empörung wieder hervor. Und jetzt wissen wir genau, was der Grund ist, was uns im Glauben hindert. Nicht die fehlenden Zeichen. Wir hätten viele, viele Zeichen, um Gott zu glauben. Unser ungehorsames und trotziges Herz. Mein Ich, das ich nicht beugen will unter Jesus. Das ist der Grund, dass ich nicht glaube. Und das macht es mir sehr, sehr schwer. Also das war mein erster Punkt. Einzelne Erlebnisse geben keinen tragfesten Grund. Mein zweiter Punkt, und doch gibt es Gewissheit. Und doch gibt es Gewissheit. Es gibt merkwürdigerweise Gewissheit, weil Jesus nicht den Wünschen der Menschen entspricht. Der Wunsch war, gib uns doch alle Wege solch Brot. Gib uns doch alle Wege solch Brot. Gib uns immerfort solches Brot, wie damals in der Wüste, wie dieses Manna. Dann würden wir dir glauben. Wer die großen Nöte dieser Welt kennt, auch die großen Hungersnöte, der weiß, dass das keine leichtfertige Bitte dieser Leute war. Wäre das nicht etwas, wenn Jesus die Friedensfrage lösen würde? Wenn Jesus die Brotfrage lösen würde? Die Armutsfrage? Jesus, das wäre doch ein Feld für dich, dann würden die Menschen glauben. Es fällt uns schwer, dass Jesus sich hier verweigert. Gib uns doch alle Wege solch Brot. Merkwürdig, unsere Bitten, und jetzt müssen Sie sich selber prüfen, unsere Bitten, die hängen ja immer an ganz äußeren materiellen Wünschen. Unser Leben besteht einmal aus materiellen Dingen. Aus Gesundheit und Essen und Geld und Menschen, die uns umgeben und Arbeitsplätzen und Prüfungen, die man besteht. Darum sind auch unsere Bitten so, Herr, gib mir doch das, was ich brauche zum Leben. Aber Jesus redet ja, wenn er von Leben redet, nie so, wie wir denken, von diesem kurzen Leben, sondern immer von einem Leben, das heute schon da ist, aber das nicht aufhört, auch wenn diese Welt zerbricht, vom ewigen, grenzenlosen Leben. Und darum geht Jesus auf diese Bitte nicht ein. Mich hat in früher Jugend schon das Buch von Hermann Casaxo angesprochen, wo er auf vielen Seiten eindrucksvoll illustriert, wie unser Lebenserfüllung so kurz und so eng gedacht ist. Er hat das Buch geschrieben, Die Stadt hinter dem Strom. Und er erzählt dort von den Menschen, die in dieser Geisterstadt leben und ohne Ende tätig sind. Er erzählt, wie sie zum Essen in die Kantine gehen und ins Restaurant und in der Cafeteria, und sie stellen sich an und lassen ihren Topf füllen, und dann wird das Essen reingeschaufelt, und dann essen sie es ganz schnell, und kaum haben sie gegessen, stellen sie sich wieder hinten an und essen wieder, und lassen sich wieder den Topf füllen. Und er will damit zeigen, wie leer und vergänglich alles ist. Er zeigt diesen Rechtsanwalt, der noch seine Akten ordnet und seine Plädoyers entwirft. Und jeden Tag neu und jeden Tag ohne Ende. Was ist denn das für ein Leben? Was kommt denn da am Ende heraus? Und er zeigt in diesem dicken Wälzer den Dichter, der sein schön geschriebenes Buch liebevoll streichelt und von der Kultur spricht, die in diesem wunderbaren Band enthalten sei. Und wie er es unter seine Hände nimmt, da zerfällt es in Staub. All das, was wir uns wünschen und ersehnen, zerfällt uns unter den Fingern. Und darum hat Jesus diese Bitte von Brot nicht erfüllt. Und ich rühre jetzt an eine Wunde bei Ihnen allen. Warum Jesus einige Gebete bei Ihnen nicht erfüllt? Und warum er sich von Ihnen auch hier nicht zum Beweis herausfordern lässt? Auch wo sie trotzig fordern, sagen, Jesus, wenn du mir das gibst, glaube ich dir, und wenn du es mir nicht gibst, dann glaube ich dir nicht. Er verweigert sich, weil seine Gabe größer ist, als nur die Gesundheit, die sie unter Tränen erfleht haben. Als die Heilung ihres Lebens, die sie schon lange erwarten und die nicht kommt. Nur ein Zeichen, sagt Jesus, gibt der Vater. Obwohl er viele Wunder geben kann, im Entscheidenden gibt er ihnen nur ein Zeichen. Und dieses eine ist das wahre Brot vom Himmel. Was ist das wahre Brot? Das, wovon man lebt. Das, was uns stark macht. Wo wir wieder Kraft schöpfen. Wo wir wieder mutig und fröhlich werden. Das eine Brot ist Jesus Christus selber. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich jetzt nachgedacht habe, wie ich die in diesen einen Schritt jetzt ein bisschen besser illustrieren kann. Ich kann ihn nicht illustrieren. Ich kann Ihnen nur sagen, dass Sie entdecken müssen, wie Jesus Ihnen deshalb die Erfüllung Ihrer Bitten abschlägt, weil er Ihnen zuerst das eine groß machen will, dass Ihnen das Herz des ewigen himmlischen Vaters offen steht. Ich weiß nicht, wie Sie, die schon Urlaub gehabt haben, jetzt zurückgekommen sind. Wahrscheinlich geht es Ihnen so wie mir, wenn man wieder sein heimatliches Haus erblickt. Da ist es schön und sagt, am schönsten ist das Heimkommen, wenn man weg war. Aber wie schön ist es erst, wenn Sie heimkommen zum Vater. Und Sie kennen ihn noch gar nicht. Den Gott, der Sie lieb hat, der Sie kennt, der Sie sucht. Und darum hat Jesus uns gar nicht mehr geben wollen als Zeichen, als dieses eine, dass er da mit den Wundmalen an seinen Händen davor stand und sagt, für dich habe ich gelitten, um dein Leben zu lösen. Und ich habe so viele gehört, die immer wieder gesagt haben, aber das ist doch nichts Praktisches, nichts Anschauliches. Ich kann Ihnen nur sagen, Sie müssen diesen Weg gehen und sagen, Jesus, ich will dich. Ich will zu dir, ich will dich aufnehmen in meinem Leben, ich will mich für dich entscheiden, ich möchte dir gehören. Sie ahnen gar nicht, welche Freude in ihrem Leben da anbricht, wie das ist, wenn sie plötzlich heimkehren ins Vaterhaus und sagen, ich bin wieder daheim. Und wenn Schuld durchgestrichen ist, vergeben, das, was bekannt werden muss vor dem Vater und was ins Licht muss. Es ist ganz wunderbar, dass es ein Zeichen gibt, wo Menschen zum Glauben kommen. Und das war das Damaskus-Erlebnis des Paulus, als er vor Ananias die Vergebung empfing. Ist noch kein anderer je Christ geworden, als durch diese enge Pforte, dass er gesagt hat, Herr Jesus, ich möchte dir gehören. Wenn ich nichts fühle und nichts spüre und nichts sehe, aber ich weiß um deine Liebe, die mich sucht. Und ich will nimmer Brot und nimmer Gesundheit und nicht dies und jenes, ich will dich. Ich möchte doch noch einen dritten Punkt anschließen, wie man das bekommt, ganz praktisch, wie man das bekommt. Vorhin hat mir einer unserer Bäcker, deren Zeitschrift überreicht, die sie dort als christliche Bäcker haben, das heißt Lebensbrot. Das passt zum heutigen Sonntag. Die Bäcker, die so viel Brot backen, die wissen etwas davon, was eigentlich Leben vermittelt, was nötig ist, was man braucht. Und diese Bäcker stehen bestimmt nicht in Gefahr, dass sie das Irdische gering achten, sie, die morgens um 4 und manchmal auch schon früher in der Backstube stehen müssen und das Brot zubereiten. Und sie wissen, was das ist, wenn man Menschen satt macht, aber dass sie sagen, da gibt's noch etwas anderes und das ist viel, viel mehr als dieses äußere Brot. Jetzt sind so viele Menschen, die einmal etwas von Christus gehört haben. Ich denke, es sitzen jetzt eine ganze Reihe hier im Gottesdienst. Die ahnen etwas vom Christentum, haben noch nie wirklich Christus geschmeckt. Und ich bin so froh, dass es hier so heißt. Das Brot, das man nimmt und beißt, zwischen die Zähne nimmt. Jetzt kommt einer und möchte es dann rasch erklären und sagt, dann ist doch das Abendmahl gemeint. Ich bin froh, dass wir heute nicht das Abendmahl feiern, weil sonst einer meint, es wäre die Handlung der Abendmahlsfeier und die ist nicht gemeint. Sie können in einer Abendmahlsfeier drin sitzen und leer wieder hinausgehen. Weil nicht das äußere Essen Glauben vermittelt. Und nicht das Sitzen im Gottesdienst und nicht irgendwelche kirchlichen Handlungen, nicht mal das fromme Falten ihrer Hände macht sie zum Christen, sondern das Beißen, das Nehmen, indem sie zu diesem Brot sagen, mein Brot, und machen das zu einem Bissen für sich. Wie sie Christus für sich haben, anders kriegen sie es nicht. Wie sie es so einnehmen und es für sie etwas wird, bis ihnen die Worte Jesu so zu ihnen gesprochen sind und sie sagen, Jesus ist mein Herr und mein Gott. Er hat mir die Schuld vergeben. Wir hatten ein paar nette Urlaubstage in den letzten Tagen gemacht in Oberitalien, um noch etwas Sonne mitzunehmen. Und ich hatte mir einen dicken Wälzer unter den Arm geklemmt von Johannes Haller, die Geschichte des Papsttums, und habe dort an den lombardischen Städten noch einmal die alte Staufergeschichte gelesen von Kaiser Friedrich II., und seinen großen Kampf mit Gregor dem IX., wer etwas von Geschichte weiß, damals, wie es lief um diese lombardischen Städte. Und ich war ganz ergriffen wieder von diesen Kämpfen und habe gedacht, mich hat das erschüttert, wie Kirche entarten kann. Und die vielen Menschen, die damals Kirche erlebt haben und das Papsttum erlebt haben, vielleicht erleben viele heute so Kirche. Ich will Ihnen sagen, du musst Christus kennen. Nicht diese äußere Organisation, die man da sieht und die vielleicht abstoßend sein kann. Nicht die Menschen sehen, nicht die Pfarrer sehen. Du brauchst Christus. Du musst eine Beziehung mit Christus haben. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nicht mehr dürsten. Es gilt auch für den Kranken, der so oft gebetet hat, um Gesundung, um den Trauernden und den Verzweifelten und den in Angst. wer zu mir kommt, ist das überhaupt möglich, dass Jesus solch eine Versprechung gibt? Wer zu mir kommt, den wird nicht mehr hungern. Der wird so erfüllt sein.
Ich habe gerade in diesen Urlaubstagen gedacht, es hat noch nie eine Generation in dieser Welt gegeben, die so viel Luxus genossen hat, so viel Reichtum genossen hat, wie wir in dieser Generation im deutschen Volk. Noch nie in der Welt ist es gegeben. Weder bei den Griechen, noch bei den Römern, noch sonst wo. Und ob wir nicht hellhörig werden, dass das das Leben nicht ist. Wenn man noch so viel hat und noch so viel gewinnen kann, wenn wir nicht eine Beziehung zum ewigen Gott gewinnen, wenn wir nicht ihn wirklich finden, das Leben bei ihm. Und ich muss jetzt dran denken, wie viele hier in unserer Gemeinde in den letzten Jahren waren, die es uns an den kritischen Punkten ihres Lebens sogar selber hier oben bezeugt haben. Krebskrank, in Leiden, in Nöten. Und gesagt haben, ich habe Jesus und mir genügt. Und ich weiß, ich habe Leben und das wird nicht aufhören, auch wenn ich sterbe. Und was ich so gerne oft erzähle, wenn ich auswärts bin, in Evangelisationen von unserem 21-jährigen Peter Feil, der im Jugendchor gesungen hat, der in wenigen Wochen durch eine Leukämie weggerafft wurde, draußen im Robert-Bosch-Krankenhaus, wo in der Nacht vor dem Sterben sein neues Testamentchen nochmal hinbreitete vor den Vater und den 23. Psalm zeigte, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und er wusste, wohin es geht, weil er Leben hat, weil er vom Lebensbrot Jesus gegessen hat. Haben sie gegessen, nimm und iss, nimm und iss. Alles andere wird unwichtig, nimm und iss. Amen. Wir singen, in dir ist Freude, 288. Herr Jesus Christus, du kennst unser trotziges Herz, das immer wieder kritisch zu dir Abstand hält, und wo dann die vielen Fragen und Zweifel aufbrechen. Herr, es ist uns leid, dass wir dir nicht trauen und dass wir dir oft nicht glauben und dass wir immer wieder hängen bleiben an der Erfüllung unserer oft so äußeren Bitten. Wir wissen, dass du geben kannst über alles, was wir bitten und verstehen. Und wir danken dir für so viele Wunder unseres Lebens. Doch heute wollen wir nur vor deinem großen Wunder stehen bleiben, dass du dich uns selber gibst. Dass du für mich in den Tod gegangen bist und mir jetzt alle Schuld wegnimmst und ich dein Eigen sein darf. Ich möchte dich bitten für alle, die aus ihren Fragen und Zweifeln nicht herauskommen. Überwältige sie durch deine große Liebe und mache ihnen das auch in der Vergänglichkeit ihres Lebens und dieser Zeit so groß, dass das Größte in unserem Leben nur das sein kann, dass wir heimfinden zu dir. Wir möchten dich bitten für die Menschen, die um uns her leben, mit denen wir zusammentreffen bei der Arbeit und in der Nachbarschaft. Für die Menschen, die uns begegnen, für unsere Familienangehörigen, dass wir ihnen doch das Zeugnis von dir weitergeben können, dass sie auch zum Glauben an dich kommen und selig werden. Und wir wollen dir danken auch für all das Viele, das du uns schenkst, auch die vielen materiellen Güter, das sind Gaben aus deiner Hand, Zeichen deiner Liebe. Hilf uns, dass wir gute und treue Haushalter all deiner Gaben sind, sie recht verwalten in der Verantwortung vor dir. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch vom Lied 527, den 7. Vers. Über unsere Veranstaltungen informiert ihr unseren Notizenzettel. Wir haben Dienstagabend unseren Bibelabend, den wir in den Ferien als Gesprächsabend durchführen. Auch nur eine Dreiviertelstunde über die Tageslese, ein Austausch. Und am Mittwochabend ist Jugendbibelkreis. Wir denken auch an unsere jungen Männer, die sind auf Korsika, und an die Mädchen, die sind wieder wohlbehalten zurückgekehrt aus England, da sind wir sehr dankbar. Und zwar einige Aufregungen und Krankheiten, aber es ist doch so, dass alle wieder da sind und soweit auch wieder halbwegs genesen. Da sind wir froh für alle Eindrücke und Erlebnisse. Unser Opfer heute ist für unsere Arbeit von christlichen Fachkräften. International, wir sind Ihnen so dankbar, dass Sie auch in dieser Anfangszeit so viel hier mitgetragen haben. Hinten liegt ein Brief von Minzen Mais aus Äthiopien, aus Addis Abeba, von ihrer neuen Arbeit der Aufforstung in den Bergen des Südens. Es ist ein interessantes Projekt, wie sie die Einheimischen anleiten durch diese Pflanzschulen in jedem Dorf. Und es war für sie schon eine Glaubensprobe, wie lange sie jetzt gewartet haben, bis diese Militärregierung ihnen endlich das Visum gegeben hat. Es ist ja manchmal so, dass die Fachleute schon sagen, Afrika ist nicht zu retten. Das erzählte mir einer von Fachleuten, die sich trafen, der Entwicklungshilfe, die sagten, angesichts dieser schrecklichen Aids-Seuche in Afrika, die sagen, sie überhaupt keine Hoffnung mehr für die Menschen, die dort leben. Und das ist ein Auftrag, den Christen haben, mit dem Evangelium Zeichen der Hoffnung zu geben. Durch dieses Äußere, gerade als Glaubenszeugnis mit den Christen dort aufzubauen und zu ermutigen. Wir denken auch immer an die anderen, die draußen sind. Das sind jetzt ja schon über 20, die beiden Schwestern, Krankenschwestern, die auf den Philippinen, dem Flüchtlingslager der Vietnam-Flüchtlinge sind und vollständig eingedeckt sind mit Arbeit. Sie haben auch interessante Berichte über ihre Arbeit geschrieben. Bernhard Möck, immer da oben saß, der in Südamerika, in Peru, die Viehzucht, die versucht, ob nicht doch Kühe heimisch gemacht werden können in der Selva, was bis jetzt immer gescheitert ist. Wir denken an Hartmut Immig in Benin, Martina Bastian, die jetzt im August in Heimaturlaub kommen wird. Es war so, dass die Rückreise nach Deutschland das billigste Ticket war. Ins Nachbarland hätte sie mehr Flugpreis zahlen müssen, als der Flug nach Marseille gekostet hat, der unter 1000 Mark war. Und so haben wir gesagt, dann soll sie doch ihre 6 Wochen hier erleben und mit neuer Kraft wieder hinausgehen. Die wird am 10. August hier eintreffen und sicher auch grüßen im Gottesdienst. Wir denken an die 3, die in Uganda sind. Den Horst Holzäpfel, der dort in Kampala aufbaut, und das Ehepaar Schäfer, die ein Hospital aufbauen in einer Provinz, wo es so unruhig ist, dass wir nicht wissen, ob sie bis jetzt überhaupt ihr Gepäck erhalten konnten und wo auch sie dauernd in Lebensgefahr sind. Wir wollen dran denken, aber ich bin Ihnen dankbar, dass Sie mithelfen, dass diese Dienste geschehen können. Vielen Dank für Ihr Opfer. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.